bei Apropos Nemo. Die Sassi hat es 1956 geschafft.
Refrain, couleur du ciel, parfum de mes 20 ans.
Céline Dion, 1988.
Qui cherchait toi le fou qui vivait sans rêve.
Und 2024? Doch könnte es wieder so weit sein. Nemo bricht den Code und steht bei allen Wettanbietern auf Platz 1. Gönnt die Schweiz das nächste Wochenende der Eurovision Song Contest? Und wenn ja, mit wem genau? Christoph Gersch hat die non-binäre Person Nemo für das Magazin porträtiert. Und er weiss alles. Auch ob die Schweiz gönnt. Ich heiße Philipp Loser und das ist eine neue Folge von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Hallo Christoph.
Sali Philipp.
Christoph, ich nehme an, du schaltest nächste Woche auch ein, oder?
Ja, gehen wir jetzt so los. Ich bin nicht ein riesen Fan vom Eurovision Song Contest, aber die Faszination ESC hat schon etwas und eigentlich würde ich schon einschalten, aber wir haben seit Monaten, meine Freunde, ein Mailand-Wochenende geplant. Vielleicht dann am Abend im Hotelzimmer mal schauen.
Ist auch schön. Alle anderen, die nicht gerade in Mailand sind, werden kaum um einen ESC herumkommen. Da findet das Jahr in Malmö statt und es ist schon lustig, wenn man sieht, wie gross die Aufregung heute ist im Vergleich zu den Anfängen von dem Gesangswettbewerb, der schon 70 Jahre alt ist.
Good luck, everyone.
Run Telecine.
Yes, camera is ready.
Go ahead.
Es ist heute einer der grössten Fernseh-Events der Welt. Ich habe probiert, es gibt jetzt nicht eine Rangliste, die man einfach so findet, aber ein bisschen die grossen, die wir in Sinn sich oft probieren zusammenzutragen. Es ist grösser als die Oscars, es ist grösser als der Super Bowl in den USA. Sie sagen 150, 160 Millionen ZuschauerInnen, die einschalten live am Samstagabend. Fußball-WM-Final hat mehr, Cricket-WM-Final hat mehr, mehr können wir nicht in Sinn, mehr haben gefunden.
Wie hätte der ESC so gross können werden?
Ja, interessant ist ja vor allem, dass es eine Zeit gegeben hat, wo er nicht so gross war, wo es sogar vielleicht auf dem Abstieg in der Ast war. Wenn wir mal ganz kurz zurückgehen.
What do you think of the standard of songs in recent years?
Very, very low indeed.
Ganz am Anfang, also der ESC ist eigentlich entstanden als Idee nach dem Zweiten Weltkrieg, Europa ein bisschen zu vereinen, so ein bisschen die schöne Idee vom Frieden in der Musik, in der Kunst zusammenzufinden. Es hat eigentlich als Wettbewerb für KomponistInnen angefangen.
Ma Prince s'endormit dans sa tour.
Es war schon so ein Happening. Vielleicht, du kannst dich erinnern, in den 80er Jahren so ein Familienhappening, wie irgendwie Skirennen am Samstagmittag oder was weiß ich, Benissimo am Samstagabend. Schon der ESC, halt nicht nur schweizweit, sondern europaweit, so ein Happening, wo man sich mit der Familie eingefunden hat.
Eurovision.
My mum, dad, five of us, we would all sit, we were glued to the television, which at those days was this side.
Every year the Eurovision was a must.
Und dann ist etwas passiert. Es ist so, wie es im Fernsehen generell passiert ist. Er hat so ein bisschen an Bedeutung verloren. Das ist wie so fast ein bisschen klamaukiger geworden. Irgendwie Guido Horn hat er geheissen, glaube ich. Oder der Stefan Raab hat so Beiträge gehabt. Und das ist jetzt nicht nur aus Deutschland so gekommen, sondern generell ist es wie so ein bisschen dämlicher oder ein bisschen weniger ernsthaft geworden. Und dann ist etwas passiert, Anfangs Nullerjahr, etwas, das der ESC gar nicht so hätte steuern können. Es hat angefangen bei den Privatfernsehsendern, eben nicht bei den nationalen Fernsehstationen, das Aufkommen von diesen Castingformaten. Und das hat ein bisschen dazu geführt, offenbar, dass im Publikum die Lust an den Musikwettbewerb neu verwacht ist. Und von dem hat indirekt oder sehr direkt auch der ESC profitiert. Und heute kann man vielleicht sagen, es ist wie so, der ESC hat etwas geschafft, das nur ganz selten gelingt. Das war eine verstaubte Marke. Und Und die hat er wie neu erwecken, neu verzaubern. Und zwar ohne, dass er das Alte lügnet.
Welcome, Europe!
ESC spricht TraditionalistInnen ebenso an wie irgendwie vielleicht Jüngere, die sich dieser Geschichte vom ESC gar nicht so bewusst sind. Er ist einerseits vertraut, aber auch anders. Er ist wie nostalgisch, aber irgendwie auch avantgardistisch.
Heute ist das Happening gross, lautfarbig, auch sehr divers. Die Schweiz hat das Happening jetzt zweimal gewonnen. Einmal 1956 mit der Lise Assia.
Refrain, couleur du ciel, parfum de mes vingt ans.
Und einmal 1988 mit der Céline Dion, die ja gar keine Schweizerin ist. Warum ist es bei diesen beiden mal geblieben, Christoph? Warum haben wir das nicht mehr gewonnen?
Könntest du mich auch fragen, warum die Schweizer Tatort-Folgen irgendwie immer abfallen? Wobei, die letzte war nicht so schlecht. Aber das ist nicht, über das willst du nicht reden, vermute ich. Also, schau, ich habe mit dem Pelle Loriano geredet, der sagt dir jetzt nichts. Das ist ein Zürcher Musikproduzent, der ist richtig wichtig geworden für die Schweizer ESC-Arbeit in den letzten Jahren. Und der Pelle Loriano ist 2010 selber auf der ESC-Bühne gestanden, als Background-Sänger und Balalaika-Spieler. Er hat das Lied, er hat den Beitrag von Michael von der Heide mitgeschrieben gehabt und ist auch noch auf der Bühne gewesen. Das war sein letzter Auftritt auf der Bühne gewesen, aber nicht seine letzte Anwesenheit am ESC. Das war eher eine Enttäuschung, der Auftritt von Michael von der Heide. Die Schweiz ist dort im Halbfinale ausgeschieden, wie in den nächsten Jahren oft, also in den 10er Jahren sehr oft. Und irgendwie hat man sich immer erzählt, die Schweiz, ja, es hat auch etwas damit zu tun, dass man halt uns nicht so gerne hat in Europa. Man hat sich so ein bisschen auf die Schiene getan. Und der Pelle Loriano hat mir gesagt, er hat immer das Gefühl gehabt, dass es eine Ausrede. In Wahrheit hat es echt damit zu tun, dass irgendwie die Musik arbeiten oder die Musik, die man damit an ESC ist, halt einfach nicht so gut ist.
Man kann ja sagen, es sind ein paar recht bescheidene Auftritte aus der Schweiz.
Bei 60 Schweizer ESC-Teilnahmen gab es viermal 0 Points.
Ja, ich kann aber die Enttäuschung über unsere 0 Punkte wirklich nicht verstecken. Ich kann nur sagen, ich verstehe das nicht so richtig.
Auch Piero Esteriore kam 2004 mit 0 Punkten nach Hause und hatte danach zu kämpfen.
Der nächste Tag ist dann der tragische Tag.
Man kann sich erinnern an Piero Esteriore, an Coiffeur aus Laufen, der so halb gut angekommen ist. An DJ Bobo, der ein riesen Aufregung war, aber auch nicht so toll performen, kann man sagen. In the shadows.
Genau, und der Pelle Loriano hat sich irgendwie so zur Aufgabe gemacht, hat das jetzt mir gegenüber so formuliert. Er hat irgendwie gefunden, das will er jetzt ändern. Er will der Schweiz beweisen, dass es nicht damit zu tun hat, dass man einen irgendwie vielleicht nicht so gerne hat, sondern dass es mit der Qualität von Musik zu tun hat. Und er will der Schweiz zeigen, dass man aus der Schweiz raus kann ein Lied kreieren, das am ESC funktioniert.
Und jetzt stehen wir kurz vor dem Beweis. Das ist auch der Grund, warum wir hier zusammen im Studio sitzen. Und der Grund heisst Nemo.
Ja, und tatsächlich hat Nemo so gute Chancen, wie schon lange nicht mehr einen Beitrag aus der Schweiz wirklich zu gewinnen.
Du hast ein Porträt geschrieben über Nemo. Und dass wir einfach Nemo sagen und nicht irgendein Personalbrum, hat einen Grund. Ich soll es einfach aus deiner Einleitung vorlesen. Und zwar hast du geschrieben, in diesem Text wird sehr oft das Wort Nemo vorkommen. Das liegt nicht nur an Nemo, der Person, um die es gleich gehen wird. Es hat auch damit zu tun, dass es für das, was Nemo ist, im Deutschen kein etabliertes Personalpronomen gibt. Nemo ist non-binär. Tut sich also nicht eindeutig als Mann oder als Frau verstehen. Gut. Christoph, Nemo zu treffen, war gar nicht so einfach, oder?
unser erstes Treffen Nemo müssen verschieben und dann war es ein bisschen schwierig mit der Terminfindung im Moment lang. Und als es dann am Montagabend, Ende März, wir gleich noch verabredet waren, ist pünktlich um 8 Uhr, auf den habe ich ein Restaurant reserviert, einen Tisch in einem Restaurant, ist ein Anruf gekommen, Nemo ruft zu einem Telefon, oh Mann, was tut mir so leid, ich glaube, ich habe im Zug meinen Koffer liegen. Kurze Pause, Nemo sagt, ich bin jetzt wieder im Zug, längere Pause, hier ist er nicht, der Koffer, aber jetzt ist der Zug abgefahren. Ich bin immer noch so leicht angespannt am Telefon. Es ist kurz still. Und dann sagt Nemo, ich steige in Morsch. Wir waren in Lausanne verabredet. Ich steige in Morsch aus und nehme den nächsten Zug zurück. Ein riesen Sorry. Eine halbe Stunde oder eine Stunde später ist der Nemo gleich noch aufgetaucht. Wir haben dann den Tisch auch noch in ein anderes Restaurant verlegt, Tischreservation, damit es ein bisschen näher vom Bahnhof ist. So. Und dann hat es aber stattgefunden und dann hat sich der Nemo sehr lange Zeit nehmen können.
Er hat über alles geschwätzt, sehr lange in diesem neuen Restaurant. Wir fangen ganz am Anfang an. Aufgewachsen ist Nemo in Biel und zwar recht frei oder recht speziell.
Ja, Nemos Mutter, Nadja Schnetzler, heisst, sie hat mir erzählt, sie habe eine Art Hands-off-Parenting praktiziert. Also habe sich immer gefragt, wo brauchen meine Kinder mich wirklich? Nemo hat eine Schwester, Ella. Wo brauchen meine Kinder mich wirklich und wo bin ich überflüssig? Sie, Nadja Schnetzler und ihre Mann, die haben zusammen eine Firma geführt, Brainstore hätte die geheissen. Ist so eine Art Ideenfabrik gewesen. Die hatten ein grosses Bürogebäude in Biel, ganz beim Bahnhof. Und Nemo und Ella sind dort fast ebenso sehr aufgewachsen wie im Elternhaus. Es hat so, Nemo hat mir erzählt, hat sich erinnern an einen See. Im Eingangsbereich ist eine Badwanne gestanden mit Piranhas drin und weiter oben hat es einen selbstspielenden Flügel gehabt, wo sich Nemo dran gesetzt hat und so ein bisschen das kindliche Genie gemimt hat, weil wieder neue Leute im Haus waren. Es war so ein Ort gewesen, mit der Zeit lang haben dort einige der kreativsten Köpfe der Schweiz gearbeitet. Und Nemo hat dort sicher sehr viel Zeit verbracht, auch weil die Eltern sicher viel gearbeitet haben dort. Und wo Nemo ist auf die Welt gekommen, im August 1999, hat man dort in diesem Brainstore-Büro eine Krippe eingerichtet. Und dort ist Nemo dann auch hergegangen.
Das heisst, der Weg in die Musik war vorzeichnet?
Vielleicht vorzeichnet, vielleicht insofern, als dass Nemos Mutter auch fast eine, so eine Musik- und Gesangskarriere eingeschlagen hätte. Sie ist Tochter von einem Musiklehrer und einem Musiker gewesen. Sie hat sich aber wie irgendwie, sie hat sich im Gegensatz dann später zu Nemo immer gefragt, kann man wirklich genug Geld verdienen mit Singen allein und ist für sich zum Schluss gekommen, eher nicht. Das waren Fragen, die sich Nemo nie gestellt hat.
Wie hat es denn angefangen mit der Musik?
Extrem früh, mit 3 Gegenunterricht, mit 8 Schlagzeug. Mit 13 hat Nemo einen Auftritt in einem Musical, in einem recht grossen, mit Udo Jürgens. Mit 15 hat Nemo bei den grössten Schweizer Talente mitgemacht im Schweizer Fernsehen. Und ich finde, so, wenn man diese Daten so hört, wenn ihr die jetzt so sagt, klingt das wie irgendwie nach einer Geschichte von einem frühreifen Wunderkind, irgendwie, wo man sich fast nur erklären kann durch irgendwie elterliche Überehrgeiz. Aber nach allem, was ich jetzt von Nemo und von Nemos Mutter und auch aus dem Umfeld gehört habe, ist jetzt Nemo nicht ein Kind gewesen, das zu seinem Glück gedrängt wurde. Nemo ist auch nicht besonders zielstrebig oder ambitioniert gewesen, hat eigentlich 1000 Ideen gehabt, wollte ausprobieren, hat Strassenmusik gemacht im Quartier oder hat selber komponierte Songs den Leuten im Haus vorgesungen. Aber ich glaube, ganz viele Leute haben früher erkannt, dass es Nemo auf die Bühne zieht. Ich glaube, die wenigsten hätten aber jetzt Nemo irgendwie eine grosse Gesangskarriere prophezeit. Das sagt Nemo selber, zumindest nicht bis zum Stimmbruch, weil bis dorthin hat Nemo außergewöhnlich hohe, fast piepsige Stimme gehabt, offenbar.
Etwas Gescheites gelernt hat Nemo nicht.
Nemo war drauf und dran gewesen, hat eine Lehrstelle gehabt in der Küche von einem Seniorenwohnheim in Biel. Nemo hat die Lehre aber dann geschmissen, bevor sie angefangen hat. Genauer offenbar wirklich einen Tag, bevor sie angefangen hat. Nemo hat seinen Eltern gesagt, geben wir ein Jahr. Und die Eltern haben gesagt, wir kommen mit zu dem Gespräch mit dem Lehrmeister. Der Lehrmeister hat offenbar gesagt, er will Nemo nicht im Weg stehen, aber so ein bisschen gefragt, ob das wirklich eine gute Idee ist. Und kurz darauf, 2 Jahre später oder so, hat Nemo den Lehrmeister, der nicht sein Lehrmeister ist, geworden, zu einem Konzert eingeladen. Und nach dem Konzert hat der Lehrmeister offenbar gesagt, deine Entscheidung war sehr richtig.
Ja. Der grosse Durchbruch von Nemo war
Look. Ich bin ein Sing-Song-Rapper, doch wenn der Pablo will, dann bring ich Bretter. Brutaler als ein Ninja-Splatter, doch ich nehme sie, sie geben Fick auf Action. Digi, schau ich bitte auf Jacoby.
Zeig dir immer wieder
ein Space. Muss man vielleicht ganz kurz erklären, was das ist, der Cypher oder der Bounce-Cypher. Das ist eine Live-Sendung von Radio SRF Virus, die gibt es schon sehr lange. Das ist, einmal im Jahr kommen dutzende Schweizer RapperInnen in einem Radiostudio in Zürich zusammen. Muss man vielleicht noch ein bisschen weiter ausholen. Rap ist jetzt in der Schweiz nicht wie in Amerika Mainstream, sondern ist eigentlich immer noch irgendwie ein bisschen Jugendkultur. Und der Bounce Cipher ist eine der wenigen Gelegenheiten, wo sich Schweizer Rapper in so einem grösseren Publikum präsentieren können. Das ist eigentlich ein grosses Event, ist wirklich wichtig. Es ist nicht wie Rap-Battles in den USA, wo man sich gegenseitig disst, aber es geht schon darum, so, sich ein bisschen grösser und stärker und besser zu machen, als man vielleicht ist und so ein bisschen die Qualität als Rapperin zu zeigen. Es gibt jetzt Rapperinnen offenbar, die eben nicht so einen Battle-Charakter, aber die gleich irgendwie das Ambiente dort so ein bisschen als einschüchternd wahrnehmen. Nemo war überhaupt nicht so gewesen. Nemo war 16 gewesen bei diesem Auftritt, wo wir jetzt gehört haben. Und in der Szene völlig unbekannt, so ein bisschen kleiner und braver. Nemo hat eine Zahnspange noch gehabt.
Look, du fakest die Shit, bin ein Teenie, aber hier sind noch die meisten Kids. Ha, wenn ich zum Hafen schwer, heisst das, ich stehe auf die Stage und bring noch ein Part-Time. Ja, Homie, ich bin mehr als nur Star-Klar. Ja,
aber irgendwie merkt man bei diesem Auftritt nichts von dem. Also Nemo tritt dort auf, als wäre Nemo schon ewig in dieser Szene. Und man sieht, wenn man das Video sieht, sieht man Szenengrösse um Nemo herum, der Greis oder der Ludwig, die es fast nicht glauben können, was sie da hören. Bis heute ist es eines der meistgesehenen Videos in der Geschichte des Bounce Cipher. Was ich noch auffällig finde, was besonders ist an diesem Auftritt, dass sich Nemo nicht verstellt hat, was sonst etwa mal vorkommt bei so Battles oder in so Umfällen. Also es war keine Pose dabei, gewesen, kein Bluff. Nichts an diesem Rap von Nemo war irgendwie Aufschneiderei. Gewesen.
Mhm. Und dann ist das wie der Musikstil von Nemo gewesen, Rap.
Ja, du sagst jetzt, das kommen wir jetzt an einen wichtigen Punkt. Also, genau, Nemo war in dem Moment eine Person, die gerappt hat. Ich mache ein bisschen Rap und die Schweiz lässt zu. Du machst ein bisschen Rap und die Schweiz will Ruhe. Während du deine fucking Beats noch suchst, sitz ich in meinem Zimmer. Schau, ich hab Lust auf vieles, aber nicht auf das. Nimm's persönlich und verschwind, gib Gas. Ich hab Lust auf vieles, aber nicht auf das. Ist auch so dann noch richtig bekannt worden, noch grösser geworden. Nemo hat als rappende Person 4 Swiss Music Awards gewonnen, 2018, 2 Jahre nach dem Bounce Cipher Auftritt. So viel hat nie vorher und nie nachher jemand aufs Mal bekommen.
Best Live Act est attribué à...
The Best Breaking Act 2018 geht an...
Swiss Music Award für Best Male Solo Act 2018 geht an... Nemo!
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 Nemo! Und der Nemo Mädler! Nemo, mit du!
Geht mega schnell! Ja, wow. Merci vielmals. Ich habe mir ein Büchlein mitgenommen, für nachher, dass ich niemand vergessen will. Ja, das ist ganz, ganz vielen Leuten zu verdanken. Das geht euch. Merci.
Und irgendwie, das hat mir der Ludwig von Loh und Ludwig erzählt, das ist ein Freund geworden von Nemo. Irgendwie ist das dann so die Nemo-Schublade gewesen, wo das Publikum Nemo dritte hat. Nemo ist eine Person, die rappt, eine junge Person, die rappt, und auch auf Mundart. Und irgendwie ist Nemo da drinnen festgesteckt, obwohl Nemo ähnlich hat weiter wollen, beziehungsweise so ist weitergegangen, sich weiterentwickelt hat.
Mhm. Ist denn richtig abgegangen nach 2018, nach den Swiss Music Awards?
Es war eben wirklich der Höhepunkt gewesen, der Vorläufig, die Swiss Music Awards. Also es hat mehrere Songs von Nemo gegeben. Einer, «Du» hat der geheißen, ist millionenfach gestreamt worden. Wird bis heute millionenfach gestreamt.
Ich glaube, das bist du. Ich glaube, das bist du. Ich glaube, das bist du.
Aber alles, was nachher kam, ist irgendwie, kommt deswegen, ich schaue auf noch im besten Fall für ein paar 10'000 Klicks, obwohl es Leute wie Ludwig beispielsweise, Leute aus dem Umfeld von Nemo oder aus der Szene sagen, dass sie ein paar von der besten Mundartlieder, die je geschrieben wurden, aber einfach absolut no Beachtung gefunden haben. Und die Erklärung, die die Szene so ein bisschen hat, ist, dass Nemo einfach in dieser Schublade festgesteckt ist und das Publikum wie nicht bereit war, mitzugehen, mit der Entwicklung von Nemo mitzugehen. Nemo hat einfach Englisch singen.
Holy shit, I feel so lonely.
Nemo hat Kopfstimmen entdeckt. Nemo hat Indie-Songs, hat Jazz-Songs, hat Pop-Songs geschrieben. Und das ist wie irgendwie halt nicht mehr mit dem Rap zu tun gehabt, wo man Nemo hat angefangen lernen können.
Bounce Cypher wird schöner sein, weil der Beste von den Neuen noch ein bisschen tönt wie nicht. Ich meine, jeder hat es rausgefunden. Der Nemo hat alles geschrieben, was wir jemals rausgebrungen haben. Mach ein Lämpfering.
Der Lödig von Loh und Lödig hat mir gesagt, im Freundeskreis seien sie gängig überzeugt gewesen, dass Nemo irgendwann einen Welthit werde schreiben. Aber sie haben halt gedacht, dass das vielleicht eher ein Song wird sein, den Nemo für jemand anderes schreibt. Weil Nemo in dieser Zeit auch angefangen hat, nicht nur Songs für sich zu schreiben, sondern auch für andere Künstlerinnen und Künstler.
Jetzt kommen wir Messe immer näher. Lödig hat es gesagt, ein Welthit. Ich bin nicht sicher, ob der Code ein Welthit wird, aber er ist auch schon recht gross. Hat denn Nemo den Code geschrieben?
Der Code ist Nemos Song, aber das heisst nicht, dass Nemo ihn allein geschrieben hat. Es ist tatsächlich im Team entstanden. Das klingt wie ein Detail. Schliesslich erzählt der Code voll Nemos Geschichte. Und Nemo ist auch die Person, die ihn vorträgt. Aber ich denke, dass das Detail, dass der Code eben als im Team entstanden ist, ist wirklich der Kern des Songs. Es ist ein Team von 4 Leuten, ein norwegischer Produzent namens Lasse Nyman, eine schwedische Songwriterin Linda Dahle und noch ein Schweizer Produzent Benjamin Alasu und eben Nemo. Und zusammengekommen sind sie in einem Songwriting-Camp.
Bevor wir über das Songwriting-Camp reden, was ist die Geschichte von Nemo, die in The Code erzählt wird?
If this body was a house, I'd burn it down and build myself a place where I feel safe.
Also letztlich ist der Code Geschichte von Nemos Selbstfindung. Es ist die Geschichte von einer Person, die feststellt, dass der binäre Code, das entweder oder das bin ich ein Bub oder ein Mädchen, dass das ein Relikt aus der Vergangenheit ist. Und in diesem Relikt erkennt die Person oder eben Nemo sich irgendwie nicht wieder. Und es folgt so eine Reise in die Hölle von Selbstfindung. Nemo singt «I went to hell and back». Bis Nemo zurück in die Spur findet, indem die binäre Kodierung, zu jetzt aus dem Song quasi zitieren, dass eben das entweder oder aufgebrochen wird. Das ist wie so, man kann sagen, der Code ist so ein ganz klassischer Coming-of-Age-Song eigentlich.
Und geschrieben worden ist eben in einem Songwriting-Camp. Was ist das genau?
Ja, da habe ich wirklich auch keine Ahnung gehabt. Ich hatte keine Ahnung gehabt, dass es das gibt, scheint aber total verbreitet zu sein. Die haben so ein bisschen zwiespältigen Ruf, Songwriting-Camps. Sie sind so ein bisschen Dosenfabrik vor Musikbranche. Da entsteht so ein bisschen Musik am Fließband. Was passiert ist, wir lassen die Leute, die schreiben, Leute, die singen und Leute, die produzieren, an einen Ort ein, tut die quasi wild durcheinander mischen, also in ein Studio lassen wir sie rein, in ein grosses Studio, tut die wild durcheinander mischen, manchmal beabsichtigt, manchmal zufällig, und steckt jeweils 3 bis 4 Personen in einen Raum. Und dort gibt man denen einen Tag Zeit, um irgendwie an Musik zu entstehen.
Und warum gibt es so Camps überhaupt?
Es hat schon etwas zu tun mit den Streaming-Plattformen, die, wie wir wissen, irgendwie den Musikmarkt komplett verändert hat, die irgendwie dazu geführt haben, dass Musik einfach günstiger muss produziert werden heute. In so einem Songwriting-Camp wird Musik günstiger und auch schneller produziert. Wir wissen das, also die grossen Stars haben, die kommen zu ihrem Geld über die Streaming-Plattformen, aber die kleinen eher nicht. Das heisst, wenn man am anderen Ende ist quasi von Branchen und etwas Neues kreieren will, muss man es eben offenbar ein bisschen schneller machen, ein bisschen effizienter und mit ein bisschen weniger Geld. Und es ist tatsächlich so, dass offenbar alle grossen Labels, Universal und so weiter, mit so Songwriting-Camps arbeiten.
Und aus so einem Camp kommt jetzt eben der Code.
Und dort kommt, genau, also kommt der Bele Loriano wieder rein, wo wir am Anfang kurz darüber geredet haben, der Musikproduzent, der sich zur Aufgabe gemacht hat, irgendwie in der Schweiz zu zeigen, dass wir ESC-Musik machen können, die erfolgreich ist. Er hat zusammen mit der Suiza, die vertritt in der Schweiz das Urheberrecht von der Schweizer Künstlerinnen, mit der Suiza zusammen so ein ESC-Songwriting-Camp 2017 etabliert. Das wird seitdem jedes Jahr durchgeführt. Die sind auch recht erfolgreich gewesen. Luca Henni ist zum Beispiel dort rausgekommen.
Aber es hat alles angefangen mit einem harmlosen Suiza-Camp, sag ich mal. Schöner Atmosphäre. Mega cool gewesen. Wir waren viele Leute, gewesen, haben zusammengeschrieben. Und ja, dann haben wir die Songs eingereicht.
Die die sind tatsächlich schon ein paar Mal, hat es gut funktioniert am ESC. Und seitdem macht er das jedes Jahr in einem Studio am Zürichsee, lädt er ProduzentInnen, SängerInnen und SchreiberInnen in das Studio ein. Und offenbar hat er vom ersten Jahr an auch Nemo dabei haben. Nemo war immer irgendwie beschäftigt, hat irgendwie immer keine Zeit gehabt, bis letzten Frühling, also Frühling 2023.
Wenn man das Resultat nimmt, den Code, dann hat das auch etwas kalkuliert, oder nicht? Man hat einen Song, der für den ESC ist, der sehr divers ist, sehr inklusiv. Und wenn man jetzt das Lied hört, ist das wirklich extrem auf diese Gruppe geschrieben, oder nicht?
Es tönt, wie wenn der Song am Reissbrett entstanden wäre. Das ist noch interessant, das sagt der Pelle Loriano auch. Er sagt, wenn man den perfekten ESC-Song am Reissbrett skizzieren will, dann genau das raus, oder vielleicht fast genau das. Weil was der Code ausmacht, ist, wenn man mit den Leuten redet, die an diesem Tag, also mit dem Lasse, mit der Songwriterin, mit Nemo, die an diesem Tag in diesem Raum waren, dann war es genau nicht das, es war aber genau nicht Reissbrett. Es war wie, ich glaube, die Geschichte hat sich in Nemo über all die Jahre irgendwie angesammelt und die hat irgendwo raus müssen, die Geschichte von dieser Selbstfindung als Song. Im Nachhinein kann man sagen, wir müssen nur darauf warten, bis irgendwo mal der Moment und die Situation stimmt. Und die Situation, der Moment hat gestimmt an diesem Tag, in diesem Studio mit den drei anderen Personen zusammen, wo irgendwie so eine Stimme, sehr positive, sehr zugeneigte Stimmung war, wie sie mir erzählt haben, sehr prägt von Nemo. Sehr so, es ist alles erlaubt zu sagen, es gibt keine falschen Sätze, es gibt keine falschen Ideen. Und so ist der Song irgendwie, es ist ja wie, eigentlich gibt es solche Musik gar nicht. Da kommt irgendwie Pop und Oper und da kommt alles Mögliche drinnen vor. Und die haben irgendwie, es ist wie so aus innen rausgekommen, so aneinandergereiht. Es war nicht geplant gewesen, sondern es ist wie einfach gekommen. So. Und ich glaube, das ist der kleine Unterschied. Wenn man am Reissbrett planen würde, würde er vielleicht wie klein, noch ein bisschen perfekter oder zu perfekt tönen. Und das ist, glaube ich, der Code genau nicht.
Und ganz offensichtlich funktioniert sie auch. Nemo ist überall Top-Favorit für die ESC. Warum eigentlich?
Was macht einen guten ESC-Song aus? Das ist wirklich die Frage. Oder? Also, das geht so ein bisschen an die Urfrage vom Marketing zurück. Warum haben wir eigentlich gern, was wir gern haben? Jetzt haben wir ein paar Mal das Wort schon Perfektion gebraucht. Ich glaube, heute würden auch viele sagen, dass pure Perfektion dass das vielleicht ein bisschen langweilig. Das braucht so eine kleine Irritation, so eine kleine Brechung, etwas Neues. Aber das Neue darf einem nicht überfordern, es darf uns nicht vor den Kopf stossen. Also es muss wirklich anders sein und doch vertraut. Und ich weiss nicht, wenn wir in die Geschichte vom ESC zurückgehen, vielleicht so ein bisschen der typischste ESC-Song, der das am besten zeigt, ist vielleicht Waterloo von ABBA. Gewinnersong von 1974. Kann man sagen, irgendwie ABBA oder Waterloo ist fröhlich, friedlich, irgendwie geläufig, aber irgendwie man kann ABBA gleich nicht kopieren. Also ABBA ist das Original und das ist vielleicht ein guter ESC-Song. Er ist vielleicht natürlich kitschig, Waterloo ist wahnsinnig kitschig, aber es ist nicht austauschbar. Das ist vielleicht so, könnte man sagen, das ist so Schlager in Reinform. Also, dass man etwas leicht Zugängliches, aber in der Herstellung vielleicht anspruchsvoller, als man denkt. Und ich würde sagen, das ist der Code auch.
Nehmen wir jetzt mit dem Code bei den Wettanbietern fast überall auf Platz 1. Wie verlässlich sind diese Platzierungen? Gönnt man, wenn man Erster ist?
Erstaunlich oft. Also in den letzten 10 Jahren hat der Song, der auf Platz 1 war bei den Wettanbietern, 6-mal tatsächlich auch gewonnen.
Das heisst, du glaubst, die Schweiz kann gewinnen jetzt nächste Woche, wenn du in Mailand bist.
Ich als ESC-Experte. Ja, ich glaube, das ist schon irgendwie, oder ich sage es noch anders, der Pelle Loriano, der Musikproduzent hinter dem Songwriting Camp, der hat mir gesagt, wo er den Code am Abend dort in diesem Camp zum ersten Mal gehört hat, hat er sofort gewusst, dass das der nächste ESC-Song muss sein für die Schweiz. Es sei der Song mit dem grössten Risiko, aber auch der mit der grössten Chance.
Was würde denn der ESC stattfinden, wenn jetzt Nemo wirklich gönnt?
Es wäre eben das dritte Mal nach 1956, wo Lisassia gewonnen hat, ist es tatsächlich Premiere in der Schweiz gewesen. Und dann 1989 nochmal nach dem Sieg von Céline Dion. Wo ist, glaube ich, noch völlig unklar. Das SRF hat sich aber schon mal ein bisschen umgelost und anscheinend kommen noch mehrere Städte in Frage. Zürich, Bern, Genf, Basel habe ich jetzt gelesen.
Was würde so ein Sieg für die Karriere und für einen weiteren Weg von Nemo bedeuten?
Es wäre auf jeden Fall wahr geworden, würde ich sagen, was der Ludwig von Loh und Ludwig gesagt hat und andere aus dem Freundeskreis, dass Nemo tatsächlich eine Welthit geschrieben hat, oder?
Danke, Christoph.
Danke, Philipp.
Das Porträt von Christoph Gertsch empfehlen wir euch von Herzen empfehlen und verlinken. Das war es mit der Folge von «Apropos», die ist produziert worden von Laura Bachmann und dem Noah Fendt. Ich habe geschwätzt mit dem Christoph Gertsch und damit kommt die Woche von «Apropos» zu einem Ende. Die Sendung wird moderiert von der Mia Gabatuller und von mir, Philipp Loser. Produziert werden vom Noah Fendt, von der Sarah Spreiter, von der Mia Gabatuller, von der Laura Bachmann und dem Tobi Holzer. Wir hören uns am nächsten Montag wieder. Euch alle ein schönes Wochenende. Bis bald. Ciao zusammen.